Nun, ich habe die heutige Predigt überschrieben, das Herz des Menschen und seine Zwiespältigkeit. Es ist ja so, dass wir Menschen teilweise recht gute Schauspieler sind. Das sehen wir jedes Jahr auch bei der Oscarverleihung. Vorher gibt es die Golden Globes. Und da sieht man ja, dass die Menschen zu wirklich guten schauspielerischen Leistungen fähig sind. Und immer wieder begegnet es mir, dass Menschen auch in meinem Umfeld und selbst auch in der Gemeinde Gottes sehr, sehr gute Schauspieler sind. Und uns fehlt da oft der Durchblick, Schauspielerei zu erkennen. Nun, wenn die Menschen Freude haben an der Schauspielerei, soll es ihre Sache sein. Aber wir müssen eben wissen, dass der lebendige Gott uns Menschen ganz genau kennt. Ihm können wir nichts vormachen, weil für ihn ist das Sichtbare, was für uns so bedeutend ist, völlige Nebensache. Weil er schaut ins Herz hinein. Er sieht immer die Motivation, warum wir etwas tun und auch warum wir etwas tun. Gott kennt uns durch und durch, weil er ist der Schöpfer. Und wir können nichts, aber auch gar nichts vor ihm verbergen. Das mag dem einen oder anderen dann vielleicht ein wenig ängstlich machen, vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch zu sein, aber es ist eine Tatsache. Und auch wenn wir mit Gott reden im Gebet, beten heißt ja nichts anderes wie reden mit Gott, dann tun wir das nicht, weil Gott in irgendeiner Weise unsere Informationen braucht, denn er weiß es bereits, bevor wir es aussprechen. Aber dennoch möchte Gott, dass wir ihn im Gebet suchen, das Gespräch mit ihm suchen, weil er den Menschen so geschaffen hat. Gleich zu Anfang sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann hat er ihm eine Gehilfin geschaffen. Und so ist es auch bei uns. Wir werden als Christen, wenn wir versuchen, unseren Weg allein zu gehen, werden wir scheitern. Wenn es nicht daran liegt, dass wir durch eine Notsituation gezwungen wären, unseren Weg allein zu gehen, oder wie der Apostel Johannes auf die einsame Insel Patmos verbannt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir den Leib Christi, wir brauchen die Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir alle eines dieser lebendigen Steine, diese lebendigen Glieder an diesem Leib Christi sind. Und wir haben alle unsere Aufgabe und unseren Platz. Und unser Fuß könnte nichts tun ohne das Bein und der Arm nichts ohne die Hand. Und manchmal sehen wir es, wie wichtig jedes einzelne Glied am Leib Christi ist, wenn eines dieser Glieder nicht mehr da ist, wenn wir dieses Glied vermissen. Aber Gott sei Dank, wortwörtlich, hat es dem Herrn wohlgefallen, dann auch Gliedmaßen von seinem Leib zu ersetzen. Und wir sehen es immer wieder, auch im Verlauf der Geschichte, dass wenn es noch so bekannte Persönlichkeiten waren, noch so gesegnete Männer und Frauen, die Gott gebraucht hat, um sein Reich zu bauen, um seinem Willen der Menschheit kundzutun, dann hatten sie alle ihre Zeit. Und dann hat Gott ihr Leben vollendet und er hat sie durch andere ersetzt. Und deswegen ist es auch für uns so gut, dass wir zwar Glieder am Leib Christi sind, aber wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und dass wir, wenn Gott unser Leben vollendet hat, wir vor diesem Gott erscheinen werden und uns vor ihm verantworten müssen. Und gut, wenn wir vorher zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, denn dann werden wir nicht ins Gericht gehen. Nun, auch in Gemeinden gibt es Menschen, die jahrelang zur Gemeinde gehen, die auch an anderen Veranstaltungen teilnehmen. Wir würden sie als durchaus als religiös bezeichnen, aber dennoch sind sie keine Kinder Gottes. Sie haben den Anschein, dass sie es sind, aber sie sind es nicht. Und da sind wir wieder bei der Schauspielerei. Erst einmal bist du ein Geschöpf Gottes. Und erst durch die Beziehung zu Christus, durch die Erkenntnis, die der Geist Gottes in dir wecken muss, dass du ein Sünder bist und dass Christus bekennst, aus dem Herzen heraus, ohne Schauspielerei, und ihn um die Vergebung deiner Lebensschuld bittest, ihm dafür dankst, dass er auch den Schuldzettel, der auf deinem Leben gestanden hat, dann an das Kreuz geheftet hat, dann erst wirst du zu einem Kind Gottes. Und das ist so sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass nicht die Gerechtigkeit oder irgendeine gute Tat uns vor Gott gerecht macht, sondern allein der Glaube an Christus ist die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Nun, Gott kennt uns durch und durch. Und da wollen wir uns einmal anschauen, Psalm 139, 1 bis 5. Habt ihr nach Schlachterübersetzung? Okay, also ich lese es nach der Schlachter. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Ihm können wir nichts vormachen und ihm auch nichts vorenthalten. Wisst ihr, wir sind nicht einfach ein Zufallsprodukt einer unpersönlichen, ich habe das gestern kurz in dieser letzten Einheit gehört, gestern Abend auch, wir sind kein Zufallsprodukt einer kalten Evolution. Wenn ich manchmal Menschen höre, die dann von dieser Evolutionstheorie sprechen, manchmal sage ich es ja auch, dass ich dann sage, vielleicht habt ihr doch recht. Wenn ich dich so anschaue und reden höre, vielleicht stammen wir doch vom Affen ab. Aber es ist schon so, dass wir kein Zufallsprodukt sind, sondern dass wir geschaffen sind, und zwar als Gegenüber Gottes. Wir sind schon etwas ganz Besonderes in der Schöpfung. Wir Menschen sind die Krönung der Schöpfung Gottes. Und dieser Glaube an eine Evolutionstheorie als Wahrheit, ich habe das immer wieder gesehen, dass es letztendlich zur totalen Verzweiflung führt, weil dann alles ohne Sinn bleibt. Es bleibt alles ohne Sinn. Wenn alles wirklich nur Zufall ist, dann ist immer wieder diese Frage, warum und wozu leben wir überhaupt? Das Herz, und da sind wir wieder, bleibt ungestillt. Der Mensch versinkt einfach in Trostlosigkeit ohne Gott. Und der lebendige Gott, er sieht dieses Elend, und deswegen spricht er den verlorenen Menschen in seiner Retterliebe durch sein geoffenbartes Wort in der Bibel 2 bis 3 Mal in seinem Leben konkret und deutlich an, um ihm zu zeigen, dass es eine Lösung gibt. Wisst ihr, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso sage ich 2 oder 3 Mal? Wir schauen uns die Stelle an. Du kannst, wenn du noch kein wirkliches Kind Gottes bist, und diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen, das will ich auch gar nicht, das steht niemandem zu. Du weißt selber, ob du diese lebendige Beziehung, wie die Bibel sie beschreibt, zu Christus hast oder vielleicht noch nicht. Du musst dich nicht schämen, sondern es ist jederzeit, ist die Tür zum Vaterhaus offen. Aber du musst wissen, dass dieses ganz Konkrete, dass Gott dich meint, 2 oder 3 Mal in diesem Leben passiert. Und wenn du diese Möglichkeiten, diese Situationen oberflächlich abtust, sie einfach übergehst, dann ist es sehr gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass du in eine Verstockung gerätst, dass du, obwohl du dann keine Erklärung dafür hast, dich immer weiter von Gott entfernst und irgendwann ist die Tür zu. Dann irgendwann willst du vielleicht von dir aus, aber dann ist die Tür zu. Und das ist keine Drohung. Viele Menschen meinen ja immer, das ist ja eine Drohung. Nein, überhaupt nicht. Es ist, Gott hat Christus ans Kreuz gegeben. Das hat Gott nicht mal eben so gemacht. Wenn wir uns mal überlegen, was es Christus gekostet hat. Und wenn Gott jetzt, der uns Menschen gar nicht nötig hat, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Wenn er dann den Menschen ganz konkret, wisst ihr, man kann ja da verschiedene Erkenntnisstände haben. Es gibt ja die Menschen, die sagen, alles ist vorherbestimmt. Dann gibt es andere, die sagen, der Mensch hat überhaupt keine Freiheit. Meine persönliche Erkenntnis, Stand heute, ist einfach die, dass Gott den Menschen mit seinem Wort konfrontiert. Das heißt, er bringt den Menschen unter sein Wort. Durch eine Predigt, vielleicht durch die Musik, durch ein persönliches Gespräch, durch ein Traktat. Gott hat viele Wege und Möglichkeiten. Er begegnet den Menschen. Jetzt kommt der Geist Gottes. Und das gehört zu diesen 2 oder 3 Mal. Jetzt kommt der Geist Gottes, der Heilige Geist, und zeigt dir genau, hier rede ich dich jetzt ganz konkret an. Hier möchte ich, dass du dich mir zuwendest, dass du diese Buße tust, die die Bibel verlangt. Und jetzt, ihr Lieben, hat Gott, obwohl er ein souveräner Gott ist, dem Menschen eine Freiheit gegeben, die Entscheidung zu treffen. Gott hat dich mit seinem Wort, er hat dich gezogen unter sein Wort. Der Heilige Geist hat dich überführt. Du bist jetzt gemeint, das gilt dir. Du hast verstanden, worum es geht. Und jetzt musst du diese Entscheidung treffen, dass du die Gnade Gottes annimmst oder dass du sie ablehnst. Und das passiert zwei oder dreimal. Wir sehen das in Hiob 33. Siehe, dies alles tut Gott zwei oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Dadurch, dass Gott dem Menschen einen Verstand gegeben hat, wisst ihr, dass er ihm einen Verstand gegeben hat, dadurch kann er die Zusammenhänge erkennen und Schlussfolgerungen daraus ziehen, sodass er nicht sagen kann, selbst wenn er nie von Jesus gehört hätte, persönlich, wird er auch nicht, wenn er dann vor Gottes Thron erscheinen muss, sagen können, ja komm, für mich gilt das nicht, ich habe nie was von Jesus gehört. Das gilt auch nicht vor Gott. Wir können das ja heute nur nicht mehr sagen. Und aufgrund der modernen Technik gibt es wirklich nur noch wenige Winkel der Welt, die wahrscheinlich noch nicht erreicht sind, also die von Jesus noch nie was gehört haben. Wir können sagen, dass wirklich der Großteil der Welt, eigentlich die komplette Welt, was uns bekannt ist, das Wort der Rettung gehört hat. Und sie werden keine Ausreden haben, weil Paulus schreibt das in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes Wesen, nämlich seine Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, das heißt an der Schöpfung, die wir sehen, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also das gilt nicht vor Gott. Deswegen also nicht unbedingt durch sichtbare göttliche Beweise, sondern vielmehr durch Nachdenken und Kombinieren der real existierenden Tatsachen ist es also möglich zu erkennen, dass auch die ganze Welt, das Universum, nicht durch Zufall entstanden sein kann und dass es einen lebendigen, persönlichen Gott geben muss. Gott beschreibt es doch sogar so an einigen Stellen auf ganz simple Art und Weise. Und jetzt muss man selber darüber nachdenken, darum geht es ja. Und wenn man das mit einem aufrichtigen Herzen tut, kann man die Zusammenhänge erkennen. Paulus spricht im Korintherbrief einmal davon, dass er sagt, er war in einem Gesicht oder in einer Vision in den dritten Himmel entrückt. Jetzt fragen einige, es gibt doch nur einen Himmel. Nein, das gibt es eben nicht. Und wenn wir genau nachdenken, wir müssen darüber nachdenken, dann eröffnet sich uns diese Sicht. Wir haben einmal den Himmel, den wir als Himmel sehen, dieses Blaue. Jetzt mal von der Wissenschaft abgesehen, warum wir das als blau empfinden. Wir sehen diesen blauen Himmel. Dann gibt es den planetaren, interstellaren Himmel. Das ist da, wo die Planeten sind. Wenn wir mit dem Teleskop reinschauen, sehen wir Saturn und Venus und wie sie alle heißen. Und dann gibt es das Heiligtum, den Himmel, da wo Gott ist. Und da war Paulus gewesen, nirgendwo anders. Und dort hat er Dinge gehört, nicht gesehen, gehört, wo er sagt, die darf gar kein Mensch aussprechen, deswegen hat er sich dazu auch nicht weiter geäußert. Versteht ihr, wir können das, die Bibel beschreibt das. Aber wir können auch die biblischen Beweise als solche annehmen oder wir können sie vom Tisch wischen. Das liegt eben an uns. Trotzdem gelingt es dem Widersacher Gottes, der alten Schlange, dem Teufel und dem Satan, sehr effektiv und nachhaltig, die Menschen zu belügen und ihnen Zweifel ins Herz zu sehen, ob es Gott tatsächlich gibt. Und dieser Unglaube, der ist so tief verankert, dass an der Weltbevölkerung gemessen leider die meisten Menschen verloren gehen werden, weil sie Jesus Christus und sein Opfer ablehnen, obwohl sie es gehört haben, obwohl sie Gott in der Schöpfung erkennen können, lehnen sie ihn ab. Und da ist eben die Frage, nochmal ganz konkret, wie das bei dir ist. Hast du dieses Rufen Gottes nach dir persönlich wahrgenommen? Denk darüber nach. Wenn das bei dir schon mal der Fall war, dann ist das bisher traurig gewesen, dass du dem Ruf Gottes nicht gefolgt bist, der dir persönlich sagt, er möchte dich von seinem Geschöpf zu seinem Kind machen. Dazu brauchst du die Annahme des Opfers Jesus, die Hinwendung zu Jesus Christus ohne Schauspielerei. in einer offenen, ehrlichen Art. Bist du wirklich errettet? Oder bist du eben nur einer, wie ich das besprochen habe, der vielleicht religiös ist, der zur Gemeinde geht, aber das war es dann auch. Wirkliches Leben mit Christus, oder besser gesagt, Christus lebt in dir und offenbart sich anderen durch dich, wie es die Bibel zeigt und verlangt. Ist das so bei dir? Wisst ihr, ich habe Menschen oftmals sagen hören, sie leben mit Jesus. Das ist nicht richtig. Wenn du ein Mensch, ein Kind Gottes bist, so wie die Bibel es beschreibt, zu einer neuen Kreatur geworden bist, dann lebt Christus in dir. Das heißt, ein Stück Gottheit ist jetzt in uns. Jesus Christus ist durch den Geist in uns. Deswegen ist die Formulierung, wir leben mit Jesus, falsch. Sondern Christus lebt in uns und will sich durch uns auch anderen Menschen offenbaren und ihnen sein Heil verkünden. Deswegen ist es schade, wenn du sagst, du lebst nur mit Jesus, sondern ein Gotteskind darf überzeugt sein, Jesus lebt in ihm. Er ist Teil von ihm. Aber ob das so ist, diese Frage kannst nur du selbst dir beantworten. Aber die Auswirkungen, die vom Satan ausgestreuten Zweifel, sind dramatisch. Der unerlöste Mensch wird durch den Teufel, der ein Lügner und ein Menschenmörder von Anfang an ist, manipuliert, damit er sich und andere zerstört. Alle Menschen ohne Ausnahmen sind leider empfänglich für Verführung, weil es im menschlichen Wesen liegt und Gott auch diesen relativ freien Willen gegeben hat, um sich für oder gegen etwas entscheiden zu können. Und je nachdem sie beeinflusst werden, ändert sich die Gedankenwelt. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Mensch denkt ja immer, wenn er ohne Gott lebt, dann ist er neutral. Es gibt keine Neutralität. Du gehst immer zu dritt durchs Leben. Entweder geht der Teufel voran auf deiner Lebensbahn, du folgst seinen Verführungen, seinen Versuchungen, seinen Irrwegen und der Herr Jesus geht hinter dir her und möchte dich zur Umkehr bewegen. Oder, was der viel bessere Weg ist, der Herr Jesus geht voran auf der Lebensbahn, du folgst ihm und der Versucher ist jetzt auf dem Plan und versucht dich immer wieder zurückzuholen, nicht zurückholen kann er dich nicht, aber dich in Zweifel zu verstricken, an Gottes Wort zu zweifeln, an seiner Macht zu zweifeln. Er versucht dich immer wieder in alte Gewohnheiten zurückzubringen. Aber es liegt an uns, dem auch zu widerstehen, in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es hängt natürlich auch eine Menge damit zusammen, mit welchen Gedanken du dich abgibst. Wenn wir als Gotteskinder uns grundsätzlich in Gemeinschaften aufhalten, wo Gottes Wort nichts gilt oder wo mit Sünde oberflächlich umgegangen ist oder wenn wir uns an Orten aufhalten, wo wir schon rein von vornherein sagen müssten, na, ob der Herr Jesus hier gerne mit reingeht, das ist zweifelhaft. Wisst ihr, dann muss man sich nicht wundern, wenn unsere ganze Gedankenwelt durcheinander gerät und wenn wir dem Teufel dadurch eine Bühne bieten, auf der er gerne sein Theater spielt. Deswegen brauchen wir noch einmal auch die Gemeinde, wir brauchen den Leib, wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen, wovor der Hebräerbrief auch sagt, verlasst eure Gemeinden nicht. Aber es ist auch eigentlich zu wenig, wenn du nur sonntags in die Gemeinde gehst und danach lebst du nicht vielleicht, weil du es auch beruflich musst, sondern einfach mit Freuden in der Welt. Sondern diese Sehnsucht nach Gemeinschaft zeigt sich auch, dass man, wo man eine Gemeinschaft haben kann unter Gottes Wort und man die Möglichkeit hat, dort teilzunehmen, dass man diese Möglichkeit nutzt und auch unter Gottes Wort geht. Denn christliches, geistliches Wachstum, ihr Lieben, das entsteht nicht mit den Jahren der Nachfolge. Ich kenne Menschen, die sagen von sich, sie folgen Jesus 40 Jahre. Ja, mag sein. Aber geistlich sind sie immer noch Babys, sind sie immer noch Kinder. Weil es ihnen an der festen Nahrung mangelt, weil es ihnen an der regelmäßigen Gemeinschaft mangelt. Und ich kenne welche, die sind erst ein paar Jahre im Glauben, das sind geistlich schon Großväter, weil sie reif sind, weil sie gehorsam sind, dem Wort Gottes gegenüber. Der geistliche Mensch wächst nach dem Gehorsam, unabhängig von seinem Alter. Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und in seiner Gemeinschaft auch zu leben. Wir haben die Anlagen in uns und das Sehnen nach Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Da durch den Sündenfall die Verbindung zum Schöpfer jedoch abgeschnitten wurde, sucht der Mensch sein ganzes Leben nach Ersatz dafür. Und er sucht es in der Form von Anerkennung bei Menschen, er sucht es in der Form von materiellem Reichtum, er sucht es in der Form von irgendwelchen Rauschmitteln, er sucht es in der Form von, auch Musik in der falschen Art und Weise, kann uns emotional so aufpushen, dass wir uns dann einbilden, Gott besonders nahe zu sein, aber das ist auch ein Irrtum. Glaube, das mag vielleicht für einige von euch, das ist meine persönliche Ansicht, vielleicht ein kleiner Schock sein, aber Glaube hat mit Emotionen überhaupt nichts zu tun. Glaube basiert nicht auf Gefühlen. Meine Erkenntnis der Schrift ist, dass Glaube in der Schrift verankert ist. Der Glaube kommt aus der Schrift. Gott offenbart sich in seinem Wort und deswegen ist es der Kern. Jeglicher Versammlung muss das Wort Gottes sein. Alles andere darf schön ausgeschmückt sein und dient zur Verherrlichung Gottes, zu seiner Anbetung, auch im Lied. Aber trotzdem muss sein Wort, die Botschaft, muss der Kern einer jeglichen Versammlung sein. Das menschliche Herz ist trügerisch. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Nun, wir haben gelesen im Psalm 139, der Einzige, der es ergründen kann, ist Gott. Und er tut es. Er ergründet das Herz. Aber ich möchte erst einmal auf den ersten Teil dieses Verses eingehen, dass das menschliche Herz trügerisch ist. Das Wort trügerisch bedeutet, einen falschen Eindruck oder eine falsche Hoffnung bei jemandem wecken, die Sinne täuschend, heuchlerisch, illusorisch. Das heißt, man möchte etwas tun, von dem man eigentlich von vornherein weiß, es ist niemals zu erreichen. Und das hebräische Wort für trügerisch, akwab, bedeutet Verse halten, Hinterlist treiben. Davon abgeleitet ist auch der Name Jakob. Den finden wir ja in der Bibel als Fersenhalter in 1. Mose 25. Und so ist das menschliche Herz. Es ist hinterlistig, es täuscht und es heuchelt. Und wie oben beschrieben, ist dies eine Folge des Sündenfalls des Menschen. Es bleibt uns aber nichts anderes übrig, als uns damit auseinanderzusetzen als Menschen. Menschliche Weisheiten helfen uns da jedoch sehr wenig weiter. Viele rennen, sie wissen gar nicht, dass ihre Not darin besteht, dass ihre Verbindung zu Gott abgerissen ist. Und sie suchen den Weg zu Psychologen, zu Psychiatern und so weiter. Wisst ihr, nichts dagegen. Wir brauchen auch die Psychologen und teilweise die Psychiater, wo man teilweise auch vielleicht für eine kurze Zeit. Bei einigen ist das sogar so, über einen langen Zeitraum medikamentöse Unterstützung braucht. Und das ist auch keine Sünde und keine Schande. Aber dennoch können auch diese Menschen nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache. Da muss der Schöpfer ran. Und viele Menschen, die heute unter starken psychischen Störungen leiden, ist es keine Krankheit. Es gibt solche Krankheiten, natürlich. Aber bei sehr vielen ist es nicht eine psychische Krankheit, sondern es ist die Last der Sünde, die sie erdrückt, womit sie nicht fertig werden, worüber sie den Verstand verlieren. Die Ärzte können zwar eine oberflächliche Diagnose stellen, aber eine Lösung, eine wirkliche Lösung in sehr vielen psychischen Fällen liegt außerhalb ihrer Möglichkeiten und so stochern sie mehr oder weniger wie in einem Nebel herum. Die Auswirkungen in dieser Welt werden auch für den Blindesten immer deutlicher, was geschieht. Die Menschen versinken in einem Chaos, sie versinken in Mutlosigkeit, in Trostlosigkeit. Das wird immer, immer deutlicher. Die Menschen, so wie es die Bibel auch beschrieben hat, Sie belügen einander, sie betrügen einander. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das gehört eindeutig in die Endzeitkapitel, Matthäus 24, Lukas 21, da lesen wir das. Mal ganz abgesehen von den Erdbeben, von den Naturkatastrophen, von den Seuchen, von den Kriegen, von den Kriegsgerüchten. Versteht ihr? Wir erleben jetzt erfüllte biblische Prophetie. Das hat es vorher auch immer schon gegeben. Na, so wird ja auch immer gesagt, ach, das hat es immer schon gegeben. Ja, natürlich hat es das immer gegeben. Aber es war entweder auf ein Land bezogen oder es war vielleicht auf einen Kontinent bezogen, aber nicht global auf der ganzen Welt. Und alle diese Dinge, die dort genannt werden, auf einmal zum selben Zeitpunkt. Und da können wir deutlich sehen, ein Stück erfüllte Prophetie, die hoffentlich aber bei Christen nicht Angst und Panik auslöst, dass sie sich damit in diesen Sog hineinreißen lassen. Natürlich dürfen wir Ängste haben. Wer freut sich darüber, wenn wir wissen, morgen kann der Krieg bei uns sein oder morgen bricht hier eine Seuche aus, wo auch Gott unser Leben durch vollenden könnte. Natürlich haben wir da als Menschen nicht gerade Jubel im Herzen. Aber wir müssen doch wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn das alles geschieht, dann sagt er zu denen, die glauben, erhebet eure Häupter. Wohin? Nach oben, weil ihr wisst, eure Erlösung naht. Ja? Die Menschen lügen, sie heucheln, sie hintergehen und betrügen einander um des eigenen Vorteils willen. Sie ersinnen Pläne, wie sie andere mit gesteuerten Informationen manipulieren können, auch unter der Maßgabe, dass gewisse Dinge natürlich auch die Menschen aufrütteln. Aber trotzdem, Manipulation, und ich rede jetzt nicht nur von der Politik in großem Stil, auch wir untereinander, das menschliche Herz, neigt dazu, andere zu manipulieren, zu meinem eigenen Vorteil. Dass ich jemanden anders Honig ums Maul schmiere, damit ich ihn dahin bekomme, wo ich ihn haben will. Das nennt man Hinterlist. Und das steckt in dem menschlichen Herz. Vom Grundsatz her steckt es da drin. Tücke und Betrug ist das. Manchmal werden auch Gerüchte verbreitet, um anderen zu schaden. Wisst ihr? Das ist auch eine Hinterlist des Herzens, wenn ich anfange, auch einen anderen mit hineinzuziehen in eine Situation, dann bin ich ja nicht mehr alleine der Böse. Na? Und wenn ich die Schuld eines anderen nach vorne stelle, ist meine ja nicht mehr so groß. Ja, wir denken manchmal, was erzählt er da? Aber tut mir leid, ich erwische mich manchmal selber dabei, dass das menschliche Herz so trughaft sein kann. Das alles kommt aber von dem verderbten, von Sünde durchdrungenen Herzen des Menschen. Und Lüge gehörte immer schon zum Spezialgebiet des Satans. Er ist ja der Lügner von Anfang an. Sein Ziel ist es, die Menschen zu zerstören. Und leider, muss man dazu sagen, benutzt er dazu die Medien, hauptsächlich das Fernsehen, auch das Internet. Und deswegen kann ich immer nur sagen, lasst nicht von morgens bis abends die Glotze laufen. Denn da, wo das passiert, werdet ihr ganz automatisch immer mit diesen Dingen bestrahlt. Und euer Unterbewusstsein wird dadurch gesteuert und manipuliert, ohne dass es euch bewusst wird. Dass das so ist, habe ich mir mal selbst bewiesen. Und zwar, ich war einmal in einer tiefen Not, schwer angeschlagen, konnte nicht mal meine eigene Familie ertragen. Also habe ich mich in ein dunkles Zimmer zurückgezogen. Ich war auch nicht mehr fähig, die Bibel konsequent zu lesen und zu beten. Das ging alles nicht mehr. Aber was ich gemacht habe, ist, in dieser Schwachheit habe ich glaube, es war ein iPod genommen, und habe mir so einen kleinen Kopfhörer aufgesetzt und habe das Wort Gottes, Predigten, laufen lassen. Meistens bin ich nach kurzer Zeit bei einer Schwäche eingeschlafen. Und zu einem viel späteren Zeitpunkt, in Gesprächen oder in einer Predigtvorbereitung, bin ich dann plötzlich auf Gedanken und Inhalte gekommen, die ich bewusst nie vorher gelesen oder wahrgenommen hatte. Das war aber, weil ich das über das iPod dauernd zu mir genommen hatte. Versteht ihr? Wir speichern Dinge ab, ohne dass es uns bewusst ist. Und wenn wir jetzt von morgens bis abends oder einfach auch zu viel auf die Glotze schauen, dann wird das nicht ohne Schäden bei uns bleiben, ohne Manipulation. Dasselbe ist es mit dem Internet. Ins Internet, das hat immer ohne Internet funktioniert, das würde auch heute noch gehen. Aber ich will das jetzt nicht total verteufeln, wenn man da wirklich rein muss, um Informationen oder zu bestimmten Sachen einfach Informationen braucht. Soll man es gerne tun, aber damit muss es dann auch gut sein. Wenn ich aber an den Punkt komme, wo ich da einfach drin surfe zum Zeitvertreib, habe ich schon wieder ein Problem. Und glaub mir, unterschätzt das nicht. Was meint ihr, wie viele junge Menschen wir in der Seelsorge haben, die dadurch auf totale Abwege gekommen sind? Weil du kannst es doch gar nicht kontrollieren, auf welche Seiten, welche Bilder dir begegnen. Ja, und plötzlich sind da Dinge, wo du merkst, die sind nicht gut für dich. Und wenn du noch nicht dann wirklich einen Schritt zurückgehst, dann bist du plötzlich davon abhängig und plötzlich reden wir von einer Sucht. Also passt auf, womit ihr euch täglich bestrahlen lässt. Auch im Auto, dauernd Radio. Es ist nachgewiesen, dass 95% aller Lieder, die in den Radiosendern und auch überhaupt so präsentiert werden, da werden Dinge, es ist ja auch in anderen Sprachen, meistens in Englisch, und wer der englischen Sprache nicht wirklich richtig fähig ist, versteht das ja gar nicht. In 95% dieser Lieder geht es eigentlich um gottesverächtliche Texte. Da geht es um Dinge, die wir, wenn wir sie klar verstehen würden, würden wir es ausmachen oder würden zumindest weghören. Aber wir lassen uns damit zudröhnen. Mit dieser Musik, dann kommt der Fernseher dazu, dann kommt das Internet dazu und ruckzuck müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben aus den Fugen gerät, wenn wir auf dumme Gedanken kommen, wenn wir plötzlich ein Verhalten an den Tag legen, was nicht gerade zur Ehre des Herrn ist. Das hat oft mit diesen Dingen zu tun, dass wir zu viel von der Welt zulassen, dass sie uns bestrahlt. Ich bin bestimmt keiner, wer mich kennt, der nicht weiß, dass wir hier auf dieser Welt leben und dass wir uns nicht von allem ausschließen können. Aber wir haben durch den Geist Gottes die Möglichkeit, klar und deutlich Grenzen zu ziehen. Bis hierher und nicht weiter. Nun, wenn wir uns nochmal das anschauen, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Nun haben wir gehabt, das Herz ist trügerisch, das Herz ist bösartig. Da wird einer sagen, naja, nun, es ist so, das menschliche Herz ist bösartig auch. Es ist also nicht nur trügerisch, sondern sogar bösartig. Und wieder die Frage, wer kann das ergründen? Gott kann es ergründen und er tut es auch noch einmal. Er ergründet unsere Herzen. Menschen können es einfach nicht, aber der lebendige Gott, der kann es. Das hebräische Wort anash bedeutet schwach, unheilbar, sehr krank, verzweifelt, böse, trotzig, jämmerlich und verdorben. Und das steht an dieser Stelle im Originaltext. Martin Luther übersetzte dieses Wort mit verzagt. Und der Herr Jesus beschreibt das Herz folgenderweise: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ich finde das schrecklich, dass der Herr Jesus das sagt. Aber wollen wir dem Herrn Jesus Lügen strafen? Ganz sicher, also ich auf sicher nicht. Und diese Bösartigkeit des Herzens ist je nach Charakter eines Menschen durchaus sehr unterschiedlich stark ausgeprägt, aber sie ist immer vorhanden und leider durch die Erbsünde im Herzen verankert. Böse Gedanken, wer kennt sie nicht? Wünschen wir nicht manchmal dem anderen, der uns geärgert hat oder schlecht behandelt hat, es möge ihn, na zumindest, nicht gut gehen? Wer ist frei von solchen Gedanken? Und dennoch, Kinder Gottes sollten sich auch davon distanzieren. Wisst ihr, sogar kleine Kinder kennen das schon. Wir mussten das immer wieder sehen, wir selber mit unseren Kindern, mit unseren Enkelkindern, auch in der Gemeinde. Kinder, so niedlich und gottgeliebt sie auch sind, es sind keine Engel. Auch sie sind schon zu diesen Dingen fähig. Und deswegen haben wir als Eltern die Pflicht, die wir schon im Alten Testament lesen, sie in aller Sorgfalt, und da steht ein Wort, was heute überhaupt nicht mehr gern gehört ist, mit allem Ernst erziehen auf der Grundlage des Wortes Gottes, es ihnen einschärfen, morgens, wenn sie aufstehen, bis zum Abend, wenn sie sich auch wieder hinlegen. Und es wird immer wichtiger, je mehr die Zeit jetzt fortschreitet, merken wir in den Kindergärten, in den Schulen, lernen sie eigentlich mehr Gottesverächtliches. Wir können sie nicht aus den Schulen rausnehmen, weil wir bis zu einem gewissen Punkt ja auch den Obrigkeiten unterstellt sind. Aber was wir tun können und was unsere Pflicht ist und wo wir es nicht tun, werden wir schreckliche Dinge erleben. Wir müssen sie umbeten. Ja, wir müssen sie unter den Schutz des lebendigen Gottes stellen. Und wir müssen zu Hause und in den Gemeinden dem entgegenwirken. Mit dem lebendigen, mit dem wahrhaftigen Wort Gottes. Die Kinder, die biblischen Geschichten, den biblischen, allmächtigen und wahrhaftigen Gott immer wieder vor ihre kindlichen Herzen in einer kindgerechten Art stellen. Sodass sie wirklich wissen, in der Schule werden sie das hören. Aber die Wahrheit ist das. Das müssen sie einfach wissen. Wisst ihr, die Kleinen, wir sehen das, dass sie schon zur Boshaftigkeit neigen. Sie streiten sich um ein Spielzeug und werfen dem anderen Sand um die Augen, um an das ersehnte Spielzeug zu kommen. Ich habe manchmal, Janina arbeitet ja auch als Erzieherin, wenn sie manchmal Sachen schildert, dass man wirklich sagt, also das ist ja schon Brutalität, wie die miteinander umgehen. Also, das aber sind Kinder. Ne? Aber zumindest bei Erwachsenen kann man manchmal auch diese Bösartigkeit oberflächlich betrachtet, ist da noch Egoismus und Rechthaberei mit dabei. Ja. Man möchte den anderen einfach ausschalten, man möchte ihn zurücksetzen, um zumindest selber ein wenig besser dazustehen. Wisst ihr, ihr Lieben, der Mensch ist zu allem Bösen fähig, wenn die Umstände dementsprechend sind. Krisen zum Beispiel zeigen uns, was wirklich in unseren Herzen steckt und wozu wir fähig sind. Ja? Wenn du einmal überlegst, wo du die deutlichsten Erkenntnisse errungen hast, wo du am meisten im Glauben gewachsen bist, dann waren es ganz sicherlich die Dinge, die du als erstes als Last empfunden hast, als schrecklich empfunden hast. Dinge, wo du gesagt hättest, da wäre ich lieber dran vorbeigegangen. Aus diesen Fehlern lernen wir am meisten. Wir lernen immer aus den Schwierigkeiten, in die Gott uns manchmal hineinführt, weil wir vorher auf sein Rufen nicht gehört haben. Wir haben nicht gehört. Das ist so wie bei unseren Kindern. Gott, wir sagen erst, lass das. Funktioniert nicht. Ich habe doch gesagt, du sollst das lassen. Lass das jetzt! Und wenn das dann nicht funktioniert, ja, dann, ne, auch das würde ich, mittlerweile wird man ja verhaftet, wenn man das sagt. Wenn es dann mal ans Ohrläppchen gezogen ist oder mal eine Ohrfeige gibt, dann ist gut, dann zeigt man einfach die Grenzen auf. Und so ist es bei Gott genau dasselbe. Er redet genau in dieser Weise. Er redet sanftmütig, er redet ruhig. Dann redet er lauter, dann redet er eigentlich deutlich und unüberhörbar. Und wenn es immer noch nicht klappt, weil er uns so sehr liebt, dann gibt es die geistlichen Ohrfeigen. Und daraus lernen wir hoffentlich, daraus wachsen wir am Ende. Und wisst ihr, wenn Sünde in deinem Leben zu etwas Selbstverständlichem geworden ist, dann hast du dein Gewissen betäubt. Du hast dein Gewissen betäubt. Du kannst nachher die normalsten Dinge, vor die sich eigentlich jeder Mensch, der ein Gewissen hat, graut, da gehst du oberflächlich drüber weg. Nachher ist es so, dass man sagt, die Menschen gehen über Leichen. Das ist, weil sie ihr Gewissen betäubt haben. Das Gewissen schlägt gar nicht mehr an. Und jetzt sage ich euch was, das ist auch bei Christen, bei Gotteskindern ist das möglich. Wenn Sünde in dein Leben tritt und du über diese Sünde einfach hinweggehst, weil du meinst, ach, das hat Gott schon nicht mitbekommen. Wir wissen ja, was David passiert ist. Herr, als ich dir verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine in dem Psalm. Und erst derselbe David, als ich dir meine Sünde bekannte, da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Das werden wir auch genau in der Form erleben. Wenn wir Sünde getan haben und wollen sie verschweigen, wir vertuschen sie sogar, bösartig, trügerisch ist das Herz, dann wird dieser Zustand bei uns eintreten. Vielleicht nicht gleich so massiv wie bei David, aber er wird eintreten. Und Paulus spricht davon, wir dämpfen den Heiligen Geist. Das heißt, wir nehmen ab, im Glauben, im Vertrauen. Ich habe Menschen erlebt, die nach einer gewissen Zeit so abgestumpft waren, dass sie die einfachen geistlichen Dinge und Gesetze, die vorher für sie eine ganz hohe Priorität hatten, die waren wie weggeblasen. Aber als sie Buße taten, rechtschaffene Buße, da kam das Gewissen wieder. Das ist alles wieder zu reparieren durch die Gnade Gottes. Wir kennen doch das. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Aber wenn wir sie nicht bekennen, dann bleibt die Schuld bestehen. Und bestehende Schuld ist eine Barriere zwischen dir und Gott. Wisst ihr, durch gewohnheitsmäßige Sünden, wenn wir in den ersten Johannesbrief schauen, da heißt es ja, wer wirklich an Gott glaubt und ihm folgt, der kann nicht sündigen. Diese Stelle wird sehr häufig nach meiner Erkenntnis falsch ausgelegt. Denn richtig ausgelegt oder so formuliert, wie es sinngemäß wirklich ist, heißt es, wer wirklich wiedergeboren ist, wer ein Kind Gottes ist, der verharrt nicht bewusst in der Sünde. Das heißt, dass er darum weiß und sagt, ach, ist mir scheißegal, ich mach's weiter. Das ist das, was da steht. Und das ist, was Gott sehen will. Die Sünde muss dich schmerzen. Wir wissen doch, dass es Gebundenheiten gibt, dass es auch Rückfälle immer wieder gibt. Aber der Herr will sehen, dass es in deinem Herzen wehtut. Wo du einfach sagst, ach, das ist eben so, Gott muss mich so annehmen, wie ich bin. Ich sag dir, du schneidest dich ins eigene Fleisch. Und die Wunde wird sehr tief werden, desto länger du die wahrhaftige Buße und die Vergebung und zumindest dein persönliches Wollen, es zu lassen. Wenn das nicht wieder da ist, wirst du dir selber große Schmerzen zufügen. Menschen, die gewohnheitsmäßig einfach sündigen, sind abgestorben und am Ende kennen sie keinerlei Skrupel mehr. Sie wollen dann manchmal andere vernichten und dazu gehören dann auch die, die es dann wirklich gut meinen. Die es wirklich gut mit ihnen meinen, die wollen sie vernichten. Wir kennen ja, Wahrheit tut weh. Und deswegen ist es ja auch, das Wort Gottes ist die reine Wahrheit, es ist die einzige Wahrheit. Und deswegen, wenn wir Gottes Wort lesen, dann erkennen wir uns doch immer wieder, wie unvollkommen wir alle sind. Und es ist doch nur die Gnade Gottes in Christus Jesus, dass wir zu ihm kommen dürfen und immer wieder unsere Unvollkommenheit ihm sagen dürfen. Dass wir immer wieder bitten dürfen, Herr, wir sind doch Versager. Wir sind doch Versager. Und wo das wieder aus einem ehrlichen Herzen kommt, vergibt Gott. Gott baut sein Reich mit uns Versagern. Das tut er. Aber was er will, ist ein aufrichtiges Herz. Er sieht es doch so und so. Und wir sehen dieses Skrupellose, das sehen wir im einzelnen Bereich zwischen einzelnen Menschen, genauso wie im großen, übergreifenden Stil in Ländern, bei Völkern und bei Nationen. Denken wir einmal an die größten Massenmörder. Einer ist uns allen ja besonders bekannt, Adolf Hitler, schickte, obwohl der Krieg schon verloren war, tausende junger Männer, oftmals noch Teenager, als Kanonenfutter an die Front. Ohne Gewissen, ohne Skrupel, ohne überhaupt Aussicht auf Erfolg zu haben. Sowas ist abgrundtief bösartig. Aber neben solcher Bösartigkeit nennt der Herr Jesus in einem Satz eben auch andere Dinge. Die haben wir ja gelesen. Ehebruch, falsches Zeugnis, wieder seinen Nächsten, Lästerung und so weiter. Und ich denke, spätestens hier sehen wir, dass die grundlegende Bösartigkeit des menschlichen Herzens auch bis zum letzten Menschen durchgedrungen ist. Jeder Mensch ist somit schuldig vor Gott. Was wird auf dieser Erde nicht wirklich jeden Tag geflucht, gelästert, gelogen und betrogen? Ich bin mal zu einem gekommen, man kann sich das Wort Gottes natürlich auch hindrehen, wie man es braucht. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen, die sich so zugetragen hat. Ist jemand aus unserem Volk. Geht auf Geschäft, hat was Anständiges angeboten und sagt, ja, er möchte gerne dafür 15 Scheine haben. Ja, und das wurde falsch verstanden. 15 Scheine, es war ganz klar, er wollte 1500 Euro haben. Man hat ihm 15.000 gegeben. Und hat er sich kurz zur Seite gedreht und hat gesagt, na, Herr, dann war es ja wohl dein Wille, Dankeschön. So, hat es eingesteckt. Das kann man natürlich machen. Das kann man natürlich machen. Und ich sage euch, die Versuchung ist groß. Ich habe einen Job erledigt und wurde dafür bezahlt in bar. Das hört ja auch bald wahrscheinlich auf. Wurde in bar bezahlt und die Scheine klebten alle zusammen. Ich habe also die doppelte Summe bekommen, die ich eigentlich haben wollte. Das war nicht wenig Geld. Ich sollte 14.000 kriegen, es waren 28. So. Ich habe es erstmal genommen und habe dann aber gemerkt, ich habe ja immer auch mit Geld ein bisschen zu tun gehabt, gesagt, da fühlt sich ja ganz schön reichlich an. Ne? Wollen wir mal reingucken. Habe ich geguckt, habe ich gleich gesehen, das passt nicht. Ich habe ähnliche Gedanken gehabt. Ich habe ähnliche Gedanken sofort gehabt.
Und jetzt kommt es darauf an, wir haben vorhin über das Gedankengut gesprochen. Ich kann diesen Gedanken jetzt Raum geben und irgendwie, ach ja, du weißt ja, da ist ja gerade was zu bezahlen, denn war das wohl? Nein. Sondern gleich ganz konkret, Herr Jesus, hier ist was schiefgelaufen. Bitte hilf mir, dass hier jetzt nicht der Satan auf dem Plan ist und gleich die Dinge in eine Richtung gehen, die vor dir nicht korrekt ist. Wenn das der Gedanke ist, ist der Geist Gottes sofort lebendig in dir. Und als ich das dem Mann dann sagte, der das gesehen hat, der war erschüttert. Vielleicht hat er auch gedacht, der Idiot oder wie auch immer. Aber wichtig ist doch, ich habe sofort gemerkt, eine Freude, der Feind war da, der gesagt hat, ja schön, du bist der größte Idiot. Aber der Herr Jesus hat gesagt, es war genau das Richtige. Und ich habe so viel Freude gehabt an diesem Tag. Und ich will euch sagen, der Monat am Ende war ein sehr guter Monat für mich. Gott segnet das auch. Die Wahrhaftigkeit segnet er. Wisst ihr, Gott hat sehr lange Geduld mit uns. Und er versucht mit seiner geduldigen Liebe, versucht er uns immer wieder, uns dem Herrn Jesus nahe zu bringen. Gott sagte zu seinem Volk Israel, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Steht ihr? Hier müssen wir jetzt auch sehen, hier sagt der Herr Jesus das, hier sagt Gott das zu seinem Volk Israel. Aber das ist eine Stelle, die wir auch auf die Gemeinde projizieren dürfen. Ne, wenn wir also wirklich dann sagen, den ganzen Tag habe ich oder strecke ich meine Hände aus nach einem widerspenstigen Volk, weil wir sind ja als eingepropfter Ölzweig in den edlen Ölbaum, dürfen wir uns bezüglich solcher Dinge hundertprozentig damit einbeziehen. Und dann sagt uns der Herr wirklich, ihr seid wirklich ein widerspenstiges Volk. Ihr geht euren eigenen Gedanken nach auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist nicht ein deutliches Reden des Herrn, dass er dich einfach anregt, um zu sagen, überprüft euch immer wieder, auf welchem Weg ihr euch wirklich bewegt. Nicht auf dem Weg, auf dem ihr euch wirklich sehen wollt, wo ihr meint, auf dem Weg, auf den ihr seid, sondern überprüft, ob es der Weg der Nachfolge ist, wie ihn die Schrift beschreibt. Das ist das, woran ich appelliere und wo der Herr dran appelliert. Ihr könnt euch das so hindrehen, wie ihr es braucht. Aber der Herr sieht das Herz, denkt immer daran. Der Herr sieht das Herz. Und dann ist die Frage, wie geht es dir persönlich, wenn du dieses Wort liest und wenn du es hörst? Fühlst du dich vielleicht besonders angesprochen? Na, wir kennen ja das Sprichwort, wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an. Das ist ganz wichtig. Und es ist wichtig, wenn dein Gewissen anschlägt, wenn du besonders hier drauf reagierst, geh nach Hause oder such die Gemeinschaft mit den Ältesten oder mit einem Bruder deines Vertrauens. Rede offen mit ihm über die Dinge. Gott weiß es so und so. Ihm kannst du nichts vormachen. Und du wirst merken, wenn du die Dinge korrigieren lässt, wenn du sie korrigierst, dir wird nichts weggenommen, sondern dir wird gegeben. Gott nimmt Fluch und schenkt Segen. Versteht ihr, der Mensch meint immer, er wird irgendetwas verlieren. Das ist ja eine der größten Lügen des Satans überhaupt. Wenn du auf meinem Weg gehst, dann darfst du dies, dann darfst du das, dann darfst du jenes nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern was Gott verändert, ist, ich brauche dies eine oder andere nicht. Und ich muss das gar nicht haben. Das ist das, was Gott verändert. Wir Menschen brauchen noch gar nichts verändern. Er tut es doch in uns und bei jedem verschieden. Was für dich gut ist, dann macht das bei mir vielleicht anders. Aber die Grundlage ist natürlich immer dieselbe Wahrheit der Schrift. Zum damaligen Zeitpunkt wollte Israel, so wie der Großteil der Menschen bis heute, nicht umkehren, nicht zum Vaterhaus zurückkehren. Sie lebten lieber in Sünde, so wie es in Johannes steht. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie wollten einfach nicht, dass ihre bösen Werke ans Licht kommen, denn ein böses Herz führt zu bösen Werken. Und der Apostel Paulus verurteilt diese vermeintliche Heimlichtuerei und schreibt der Gemeinde, also den Gläubigen in Ephesus, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, was gar kein Geheimnis ist. Wenn du dich grundsätzlich mit Lügnern und Betrügern in deiner freien Zeit umgibst, es geht nicht darum, wenn wir beruflich mit Menschen zu tun haben, die es nicht alles so genau nehmen, das bedeutet, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo bin und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht um meine freie Zeit, die ich frei zur Verfügung habe. Wenn ich mich in dieser Zeit immer vorsätzlich mit Lügnern, mit Betrügern, mit wirklich, wo wir sagen, mit bösen Menschen umgeben, mit Menschen, die Gott ablehnen, die ein gotteslästerliches Verhalten und Reden an den Tag legen,
dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das Ganze auf uns abfährt. Denn unser menschlicher Charakter hat eine Eigenart. Er passt sich immer seinem Umfeld an. Bist du immer in der Gemeinschaft mit Menschen, die Gott ablehnen, die lügen, die betrügen, die lästern und so weiter, dann ist nicht die Frage ob, sondern nur wann du in diesen Chorus irgendwann mit einsteigst. Hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken. Das bedeutet nicht, Menschen abzulehnen oder dauernd so durch die Gegend zu laufen. Aber es heißt, wirklich nötigsten Kontakt. Und ich kann ja nur sprechen von mir und ich hoffe auch von den meisten von euch oder am besten mit allen von euch. Man fühlt sich doch gar nicht mehr wohl. Wenn dauernd da gelogen wird, dass sich die Balken biegen, über Betrügereien gesprochen wird oder über sonstige Dinge, wo die Bibel sagt, das gehört nicht in das Leben eines Gotteskindes. Und ich werde dauernd mit diesen Dingen umgeben und die werden auch noch verherrlicht und schön geredet. Es tut mir leid, es tut mir weh. Nicht, dass ich, da will ich nicht sein. Ich ertrage es nicht. Ich hoffe, dass das bei euch auch so ist. Es ist wichtig, wenn etwas offensichtlich böse ist, sich von diesen Werken fernzuhalten oder sich davon abzusondern. Und dann, ich weiß, ich habe immer... Ich bin kein 20-Minuten-Prediger, aber ich möchte euch auch die Lösung geben. Es ist nicht nur jetzt zu sagen, dass das menschliche Herz ist böse und es ist trügerisch, sondern auch die Lösung. Gott hat die Lösung. Gott hat vorgesorgt, damit dieses bösartige menschliche Herz nicht alles zerstört. Zuerst müssen wir anerkennen, dass unser Herz hinterlistig ist. Das ist schon schwer genug, weil wir dazu neigen, ja sogar uns selbst anzulügen. Aber umso wichtiger ist es, das Problem an der Wurzel anzupacken. Der Mensch und eben auch du. Wir brauchen Jesus. Und durch das Blut des Herrn und die Erneuerung durch seinen Geist, wie die Bibel es nennt, werden wir zu einer neuen Kreatur. Das ist das, was wir brauchen. Sonst bleiben wir ein Spielball des Teufels. Und erst wenn dies geschehen ist, haben wir die Möglichkeit, unser Herz richtig zu verstehen und es einzuschätzen. Dann können wir durch den Geist Gottes angeleitet Gegenmaßnahmen ergreifen, die es uns ermöglichen, das Herz durch die Gnade Gottes vor Trug und Boshaftigkeit zu bewahren. Aber dazu ist es auch nötig, dass wir das Wort Gottes lesen. Es wird dir nicht alles zufallen. Das mit den Träumen und Visionen, ich bin da nicht so ein Freund von. Ich weiß, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass er in einzelnen Situationen, wir erleben das gerade auch bei Geschwistern aus dem Ausland, schon durch Träume und Visionen noch Menschen anregt und zu ihnen spricht, ihnen sogar Aufträge gibt. Aber im Allgemeinen heute ist meine Erkenntnis, es gehört zu den temporären Gaben. Das bedeutet, es war eine zeitlich begrenzte Gabe, die Gott auch zu den Zeiten der Apostel genutzt hat, um sie zu bestätigen, auch was diese Gesundheilungen betrifft. Gott tut heute Wunder. Ich habe das gesehen, selber erlebt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieses, dass das so jeden Tag passiert, wie es praktisch bei den Aposteln war, das ist heute, sehe ich nicht so, sondern sie hatten die Schrift nicht in der Form wie wir heute. Damals hat Gott in seiner Gnade ihre Predigt und ihr Wirken durch diese Wunder bestätigt, damit die Menschen wussten, dass sie wirklich von Christus sind. Er hat ihnen ja die Vollmacht übertragen. Und heute soll der Mensch also aus der Schrift glauben und sich nicht nur auf diese äußerlich sichtbaren Dinge fixieren. Wir haben ja bereits einiges gehört, aber Römer 1,21 heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, um ihn nicht gedankt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das erleben wir auch immer mehr, auch in der Politik leider. Es ist gut, dass auch ihr für die Politik betet. Sie sind verfinstert, sie treffen wirklich Dinge, die eigentlich dem normalen Verstand müsste sagen, was haben die da für einen Irrwahn jetzt vor? Aber sie sind verfinstert und deswegen sollten wir für sie beten, dass Gott ihnen Erkenntnis schenkt, dass Gott es so in ihre Herzen gibt, dass sie seinen Kindern noch die Gemeinschaften und ihre Versammlungen, dass sie da nichts gegen unternehmen. Das ist auch Gottes Geschenk und Gnade. Schauen wir noch einmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ist das nicht wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben, wo das geschehen ist? Wollen wir diese neue Schöpfung, die wir geworden sind, innerlich gleich wieder bewusst, vorsätzlich mit irgendetwas beschmutzen? Paulus würde sagen, das sei ferne. Das sei ferne. Es ist so wichtig, Sauerteig ausfegen, ein bisschen durchsäuert alles, wissen wir. Geben wir dem Teufel den kleinen Finger, er schnappt sich nicht nur die ganze Hand, er schnappt gleich den ganzen Körper. Wisst ihr, ich überschlage jetzt mal ein bisschen was. Der im 1. Petrus 5, Vers 8, ich habe das hier hinten noch stehen. Einmal zurück. Na. 1. Petrus 5, Vers 8 da. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist ja ein Wort, was nicht an Weltmenschen gerichtet ist, sondern es ist ein Wort, was an Christen gerichtet ist. Er versucht, uns dazu zu bringen, an Gott zu zweifeln, Sünde zu verharmlosen, die Versammlungen zu verlassen, unseren Weg in Eigenregie zu gehen. Das ist ja, was er versucht. Und wir dürfen uns davon einfach nicht abbringen lassen. Unsere Gemeinschaften sind wichtig, unsere Zusammenkünfte sind wichtig, der gemeinsame Austausch ist wichtig. Und es wäre manchmal auch so schlimm, wenn wir jetzt hier unter Gottes Wort weggehen, wir gehen raus vor die Tür und reden dann schon wieder über Dinge, die fernab von dieser Versammlung sind. Es ist so wichtig, dass wir uns auch über das Gehörte, vielleicht auch mal einen Moment stille werden oder uns über das Gehörte austauschen, anstatt, wenn wir rausgehen, gleich wieder über Dinge sprechen, die überhaupt nichts mehr mit Gott und seinem Wort zu tun haben. Das wäre sehr traurig. Aber das macht er ja nicht. Die Verführung, ihr Lieben, wird immer größer. Und es heißt ja, dass sogar die, in den letzten Tagen sollen sogar die Gläubigen verführt werden. Damit schließe ich dann auch. Und es tut große Zeichen, das Tier, der Antichrist, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Diese Zeichen werden die Menschen zutiefst emotional beeindrucken und sie in ihren Handlungen bestimmen und sie in ihrem Denken beeinflussen. Der falsche Prophet wird perfekt auf die Gefühle und Emotionen abzielen und die Menschen belügen. Diese Taktik hat seit der Verführung Evas im Paradies durch die teuflische Schlange funktioniert und es funktioniert auch heute noch. Und deswegen, ihr Lieben, achtet auf euer Innerstes, auf eure Herzen. Das Herz ist böse und es ist trügerisch. Und deswegen lasst uns darauf Acht haben, was wir in unser Innerstes hineinlassen. Lasst uns darauf achten, womit wir uns umgeben und wo wir uns täglich von bestrahlen lassen. Ich hoffe, dass es bei euch eher der Herr Jesus ist als andere Dinge. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, Lob und Preis und Dank und Anbetung sei allein dir. Herr, was an dieser Predigt jetzt so war, Herr, dass du es dazu benutzen möchtest, dass jemand dadurch aufgerüttelt wird, dass wir uns selbst auch bewusst geworden sind, an welcher Stelle wir uns befinden, dann mögest du dadurch weiterarbeiten, Herr. Und was an dieser Predigt dir nicht gefallen hat, das nehme du aus den Herzen hinfort. Danke, Herr Jesus, dass du lebst und du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.